Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Und ehe ich das vergesse, ich soll natürlich auch herzliche Grüße von der Gemeinde Bonn Ihnen überbringen. Das Thema meiner heutigen Predigt lautet, wie wir vorhin schon gehört haben, Einheit der Gemeinde, Traum oder Realität. Nun werden Sie sich vielleicht wundern, dass ich in dieser turbulenten Zeit gerade dieses Thema gewählt habe. Aber ich denke, dass wir Frieden für die Welt erbitten und dass wir Frieden verkündigen wollen und dass wir das nur können, wenn dieser Friede bei uns anfängt. Der Predigttext steht in Epheser 4, Verse 1 bis 6. Paulus schreibt: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Soweit der Text. Mir ist bewusst, dass über diesen Bibeltext bereits viele Predigten gehalten wurden. Außerdem ist die von Paulus angemahnte Einigkeit in ihrer Gemeinde sicher eine Selbstverständlichkeit, oder? Nun, ich glaube, das Einhalten der Ermahnungen macht uns im täglichen Miteinander doch manchmal mehr Schwierigkeiten, als wir vielleicht zugeben. Darüber hinaus hat der Text viele Facetten. Dazu gäbe es viel zu sagen, doch heute möchte ich mich, wie der Titel schon sagt, darauf konzentrieren, was diese Aussagen für das innergemeindliche Miteinander vor Ort, also hier, bedeuten. Zunächst einmal ist hier von einem Band die Rede, das uns miteinander verbindet. Dieses Bild ist Paulus so wichtig, dass er aus dem Gefängnis heraus auch in seinem Brief an die Kolosser inständig bittet: Über das alles zieht an die Liebe, die alles andere in sich umfasst. Und weiter: Sie ist das Band, das euch zur vollkommenen Einheit zusammenschließt. Nachzulesen in Kolosser 3, Vers 14. Um die Bedeutung dieses Bildes zu würdigen, gestatten Sie mir einen Ausflug in die Antike. Die griechische Sage erzählt von Theseus, den jungen Helden aus Athen. Bevor er zu einer seiner Heldenfahrten aufbricht, erhält er die Prophezeiung, dass seinem Vorhaben ein glücklicher Ausgang beschieden sei, wenn er sich die Liebe zur Führerin erwählen würde. Theseus begegnet der schönen Königstochter Ariadne. Sie verlieben sich sehr heftig ineinander. Ich hoffe, die meisten von Ihnen kennen so etwas. Doch auf unseren jungen Helden wartet eine große Aufgabe. Er soll die Menschheit von einem menschenfressenden Ungeheuer, dem Minotaurus, befreien. Bevor er nun in das unterirdische Labyrinth hineingeht, in welchem das Ungeheuer haust, gibt ihm Ariadne eine Zauberwaffe und ein Band aus Wolle. Das soll er am Eingang festbinden und durch alle Irrgänge ablaufen lassen, bis er den Minotaurus findet. Und wie das in Heldensagen so üblich ist, unser Held findet das Ungeheuer und tötet es nach heldenhaftem Kampf. Danach findet er den Weg mit Hilfe des Wollbandes aus dem berüchtigten Labyrinth wieder hinaus. So hat ihm das Band der Liebe, oder besser gesagt die Liebe selbst, als Führerin in dem eigentlich aussichtslosen Kampf geholfen. Nicht, dass Sie jetzt meinen, ich wollte Ihre Gemeinde als gefährliches Labyrinth bezeichnen. Aber vielleicht ist dem einen oder anderen die Vorstellung, ausgerechnet mit Bruder oder Schwester sowieso durch ein besonderes Band verbunden zu sein, doch, sagen wir einmal vorsichtig, etwas unangenehm. Und natürlich ist es auch unausweichlich, dass es in unseren Gemeinden, wie im Übrigen in jeder Beziehung auch, Spannung und Streit gibt und immer geben wird. Und das war auch schon so in den oft so glorifizierten urchristlichen Gemeinden. Warum sonst sollte Paulus die damaligen Gemeinden, wie wir im Predigttext gehört haben, ermahnen, wenn er die Realität nicht gekannt hätte? Zank und Streit, Hochmut und Besserwisserei, Bevormundung und Benachteiligung, Machtkämpfe, ja sogar üble Nachrede, um nur einiges zu nennen, gab und gibt es leider auch in christlichen Gemeinden. Oder ist Remagen die große Ausnahme? Paulus möchte jedenfalls gegen die geschilderten Umstände angehen. Aber wie soll das gehen? Müssen wir alle Helden werden wie Theseus? Ich kann heute natürlich, außer der vom Heiligen Geist gewirkten Liebe, keine sicher wirkenden Allheilmittel nennen, möchte aber doch ganz praktisch versuchen, mit praktischen Tipps, wie wir Paulus Wunschvorstellungen näher vorkommen können. Und aus Zeitgründen möchte ich mich dabei auf 4 Punkte beschränken. Als erstes ist die Grundvoraussetzung für ein gemeindliches Miteinander, dass wir uns alle gemeinsam an Christus, unseren Herrn, gebunden wissen. Ist das nicht der Fall, sind alle Ermahnungen des Paulus und auch meine heutige Predigt sinnlos. Können wir das aber bejahen, und davon gehe ich aus, gilt es, sich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren, statt, wie wir es gerne tun, auf die sattsam vorhandenen Unterschiede. Und um Missverständnisse vorzubeugen, damit meine ich nicht eine positive bunte Vielfalt. Machen wir uns doch immer wieder bewusst, als Christen haben wir einen gemeinsamen Herrn. Wir sind, wie die Bibel mehrfach betont, ein Leib. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Wir haben einen Vater, einen Glauben, eine Hoffnung und einen Geist. Und wir haben alle dieselbe Erlösung und dieselbe herrliche Zukunft, unabhängig von unserer irdischen Bedeutung. Das alles sind Faktoren, die viel wichtiger sind als alle noch so großen Unterschiede und Probleme untereinander, die wir in Massen aufzählen könnten. Diese grundlegenden Gemeinsamkeiten sollten wir in den Mittelpunkt stellen. Doch leider sind uns gerade die persönlichen Differenzen oft so wichtig und wir stellen sie negativ heraus. Statt sich an unserer Unterschiedlichkeit zu freuen und diese Unterschiedlichkeit positiv zu nutzen. Gott hat die unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit vielfältigen Neigungen und Gaben so gewollt. Das sollten wir nicht nur tolerieren, sondern als Segen ansehen. Sich mit diesen unterschiedlichen Gaben gemeinsam auf unseren eigentlichen, gottgegebenen Auftrag zu konzentrieren, das ist die beste Waffe gegen Unfrieden. Gemeindliche Konflikte sind dagegen meist ein Zeichen, dass wir weniger wichtige Themen in den Mittelpunkt stellen. Wir streiten über Formen und Stile, über persönliche Vorlieben, über Methoden, über unterschiedliche Interpretationen und so weiter und so weiter. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann sind Konflikte, das garantiere ich, automatisch vorprogrammiert. Also ein erster wichtiger Hinweis ist, und ich wiederhole das bewusst, konzentrieren wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten und unseren gemeinsamen, von Gott gegebenen Auftrag, die Verkündigung der frohen Botschaft durch Wort und Tat. Als zweites müssen wir unrealistische Erwartungen ablegen. Ein großes Problem, wodurch gemeindliche Gemeinschaft gestört wird, sind unrealistische Erwartungen, die wir gegenüber der Gemeinde als Ganzes und auch einzelnen Geschwistern gegenüber hegen. Und das, ohne richtig darüber zu reflektieren, ob wir selbst solchen Erwartungen genügen würden. Wir haben zumindest eine Ahnung, was und wie echte Gemeinschaft nach dem Willen Gottes aussehen soll. Nach einem Blick auf die Kluft zwischen dieser idealen Gemeinschaft und der gemeindlichen Realität sind viele völlig frustriert. Der Soll- und der Ist-Zustand klaffen oft weit auseinander. Und trotzdem fordert die Bibel und damit Gott selbst uns auf, die Gemeinde leidenschaftlich zu lieben. Meines Erachtens ist es ein Zeichen geistlicher Unreife, ständig auf unrealistische Erwartungen beruhende, negative und oft grundlegende Kritik an der Ortsgemeinde zu üben. Natürlich gibt es viele Dinge, die Menschen im Blick auf die Gemeinde auch desillusionieren. Wie gesagt, Verletzungen, Nichtbeachtung, Heuchelei, Machtstreben, Gesetzlichkeit sind nur ein Punkt einer langen Liste, die man nennen kann. Aber deswegen der Gemeinde den Rücken zu kehren, bringt gar nichts. Wir sollten lieber alles dazu tun, die Situation zu verbessern und das möglichst mit der gleichen Energie, wie wir häufig Kritik üben. Man kann sich natürlich auch enttäuscht von der Gemeinde wenden und der nächsten Gemeinde oder Kirche zuwenden. Doch wer glaubt, es gibt die perfekte Gemeinde, in die er flüchten kann, der ist mit Sicherheit sein Leben lang auf der Flucht. Aber wird jetzt vielleicht jemand einwenden, die Bibel spricht doch von der Gemeinschaft der Heiligen. Das ist richtig. Und durch Jesu Erlösungstat am Kreuz sind wir das auch. Aber nicht durch unsere Leistung, sondern allein durch Gnade. Denn genauso richtig ist es, dass die Gemeinde hier auf Erden ausschließlich aus Sündern besteht. Und die wichtigste Erkenntnis dabei ist, einschließlich mir selbst. Hier liegt ein Schlüssel auf dem Weg zur echten Gemeinschaft. Die Selbsterkenntnis, dass in erster Linie ich Sünder bin und mit meinen vielen Fehlern und Schwächen, die ich übrigens unbewusst am meisten bei dem anderen anprangere, das ist eine weitere Voraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben. Und zwar auch, weil ich nach dieser Erkenntnis eigentlich keine Fehlerlosigkeit beim Nächsten einfordern kann, sondern barmherzig mit ihm umgehen müsste. Kenne ich mich wirklich, kann ich vom anderen nur schwer enttäuscht werden. Es sei denn, ich lege ein höheres Maßstab bei ihm an als bei mir selbst. Das soll es leider auch geben. Ich habe von einem Komödianten gelesen, der immer wieder betonte, er wolle zu keinem Club gehören, der ihn aufnehmen würde. Ich finde, das ist eine in feine Ironie gekleidete Selbsterkenntnis. Rick Warren formuliert den gleichen Tatbestand in seinem Buch Leben mit Visionen so. Wenn eine Gemeinde fehlerlos sein müsste, dass sie, um sie zufriedenzustellen, dann würde gerade diese Fehlerlosigkeit ihnen den Zutritt zu der Gemeinde verwehren, da sie nicht fehlerlos sind. Dazu passend hat schon Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch zum Thema Gemeinschaft einen sogenannten Klassiker geschrieben unter der Überschrift Gemeinsames Leben. Darin sagt er, dass die Enttäuschung über die örtliche Gemeinde gut ist, da sie unsere falschen Erwartungen an Perfektion zerstört. Je eher wir die Erwartung ablegen, dass die Gemeinde perfekt sein muss, damit wir sie lieben können, desto eher werden wir aufhören, so zu tun, als seien wir fehlerlos, und desto eher können wir zugeben, dass wir unvollkommen sind und die Gnade brauchen. Das ist der Beginn einer echten Gemeinschaft. Jede Gemeinde sollte damit eigentlich an ihrer Außentür ein Schild anbringen mit folgendem Text: Fehlerlose Menschen sind hier nicht erwünscht. Dies ist nur ein Ort für Menschen, die zugeben, dass sie Sünder sind, Gottes Gnade und Barmherzigkeit brauchen und sich weiterentwickeln wollen. Doch zurück zu Bonhoeffer. Er schreibt weiter: Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinde selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ich ergänze aus meiner Erfahrung: Der wird sein Leben lang auf das Einswerden der Gemeinde in seinem Sinne warten, vielleicht sogar ernsthaft dafür beten, aber mit dem eigentlichen Auftrag der Gemeinde, der Ausbreitung des Evangeliums, kann er dann nie beginnen. All das macht deutlich, dass die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde unumgänglich, schön und wichtig ist und wir die Gemeinde mit ganzer Kraft lieben sollen, aber auch die Realität hinsichtlich all ihrer Fehler und damit unserer Fehler und Schwächen immer im Blick haben müssen. Ich komme zum dritten Punkt. Eine weitere Hilfe, wie wir mit Enttäuschungen und Störungen von Beziehungen besser umgehen können, ist die Rückbesinnung. Wie in jeder Beziehung tut es auch in einer christlichen Gemeinschaft gut, sich immer wieder an die Anfänge zu erinnern. So ist es beispielsweise gut, wenn Ehepartner sich ab und zu mal ihre erste Sturm- und Drangzeit vor Augen führen. Auch für Eltern ist es gut, sich bei ihren manchmal ach so schwierigen Kindern daran zu erinnern, wie sie ihr Kind als Baby auf dem Arm hatten und so weiter. Es gibt da sicher viele Beispiele. Und genauso sollte man als Christ sich immer wieder an die Anfänge der Berufung erinnern. Und davon schreibt auch Paulus in seinen Briefen an die Gemeinden. Erinnert euch an die Anfänge, fordert er euch. Ihr habt eine gemeinsame Geschichte. Erinnert euch. Euch verbindet das Band des Friedens. Euch verbindet ein Geist, eine Hoffnung, ein Glaube, eine Taufe und vor allem ein Herr. Ihr habt einen gemeinsamen Gott. Und genau diese Aussagen von Paulus haben nichts an Aktualität verloren. Gott selbst hat uns in seine Gemeinde berufen. Gehen wir bei allen Schwächen und Fehlern in der Gemeinde sorgsam mit dieser Berufung um. Wir sind ein Leib, in uns wirkt ein Geist und uns erfüllt alle ein und dieselbe Hoffnung. Das heißt, und da wiederhole ich mich bewusst und verweise auf das unter Punkt 1 Gesagte, wenn wir wirklich eine einheitliche Gemeinde sein wollen, dann müssen wir, jeder Einzelne von uns, in enger Verbindung mit Gott, unserem Herrn, leben. Es gibt sicher noch eine endlose Liste von weiteren Verhaltensempfehlungen in der Gemeinde, von denen ich unter meinem letzten Punkt, unter Punkt 4, noch eine herausgreifen möchte. Wir sollten vor allem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Gemeinde ermutigen, statt zu kritisieren. Gestatten Sie mir dabei einen Vergleich mit einem Fußballspiel. Auch da ist es immer leichter, von den Zuschauerrängen aus die Spieler zu kritisieren, als selbst auf dem Platz zu stehen. Und gerade diese passive Haltung, verbunden mit einer meist destruktiven Kritik, ist zu einer Lieblingssportart der Deutschen geworden. Und das finden wir leider auch in unseren Gemeinden. Doch vorsichtig, wir sollten gut bedenken, was wir tun, wenn wir diese Unart auch in unserer Gemeinde gern und fröhlich praktizieren. Und nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden, ich meine keine konstruktive Kritik oder liebevoll ermahnende oder klärende Gespräche. Das ist etwas ganz anderes. Aber wenn wir negative Kritik im Sinne einer Verurteilung daran üben, was ein anderer Christ aus bestem Glauben heraus und voller Überzeugung tut, fangen wir an, Gott selbst ins Handwerk zu pfuschen. Wenn wir einen anderen Christen verurteilen, müssen wir vier Dinge befürchten. Wir setzen unsere Gemeinschaft mit Gott aufs Spiel. Wir legen nur unseren eigenen Stolz oder unsere Unsicherheit offen. Wir setzen uns dem Urteil Gottes aus und wir beeinträchtigen die Gemeinschaft der Gemeinde. Die Bibel verurteilt die Kritik in Form einer Verurteilung selbst hart. Als Verkläger der Brüder nennt sie in Offenbarung 12, Vers 10 den Teufel. Er klagt die Kinder Gottes an. Wenn wir dasselbe tun, helfen wir ihm nur bei der Arbeit. Wir werden seine Handlanger. Stattdessen sollten wir allen immer wieder Mut machen, die sich von ganzem Herzen für die Verbreitung des Evangeliums einsetzen und einander helfen, im Glauben zu wachsen, wie Paulus in Römer 14, Vers 19 fordert. Sie werden jetzt vielleicht einwenden, wie gehen wir aber mit notorischen Nörglern um, die keinerlei Einsicht zeigen? Auch die soll es ja geben, wie gesagt, sicher nicht in ihrer Gemeinde. Henri Thoreau hat dazu einmal treffend gesagt, wer Fehler finden will, der findet sie auch im Paradies. Es gibt also offensichtlich Menschen, die finden ein Haar in jeder Suppe. Und sie finden wohl selbst im Paradies noch Fehler. Woher kommt das? Nun, in der Regel sind das Menschen, die zutiefst unzufrieden mit sich selbst sind. Sie kann nichts zufriedenstellen. Ja, sie haben den Drang, andere Menschen zu sich selbst nach unten zu ziehen. Sie verbreiten eine Atmosphäre von Unzufriedenheit, Quengelei, Bitterkeit und Unfrieden. Wie gesagt, in ihrer Gemeinde gibt es sie nicht. Sollten sie ihnen aber doch einmal begegnen und all ihre Bemühungen scheitern, sie davon zu überzeugen, dass sie von Gott geliebt einen hohen Wert und die notorische Nörgelei gar nicht nötig haben, bleibt hier nichts anderes übrig, als sich von diesen abzugrenzen, um ihre eigene Seele zu schützen. Ich sollte auch sie nicht verurteilen, aber hier darf ich sagen, du darfst sein, wie du bist, aber ich weigere mich, deine ständige negative Sichtweise für mich zu akzeptieren. Ich komme zum Schluss. Natürlich bedeuten all meine Ausführungen nicht, dass wir alle Konflikte in der Gemeinde unter den berühmten Teppich kehren und nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen zusammenleben sollen. Natürlich sollen Konflikte klar angesprochen werden, aber im Geist des Gesagten liebevoll und konstruktiv. Das Band der Liebe und des Friedens, das Paulus geradezu beschwört, darf dabei auf keinen Fall zerrissen werden. Wie war das noch mit unserer griechischen Sage? Das Band führte Theseus aus dem Labyrinth wieder heraus. Und ein Labyrinth hat bekanntlich viele Irrgänge, tote Winkel und Sackgassen. Es ist dabei geradezu der Sinn des Labyrinths, dass sich ein Besucher verlaufen soll. Man kann ein solches Labyrinth auch als Symbol für menschliches Leben hier auf Erden sehen. Und darin, in diesem Labyrinth, sollen wir den richtigen Weg zu Gott finden. So wie die Königstochter Ariadne den Theseus, gibt uns Gott dazu ein Band in die Hand. Das Band der Liebe und des Friedens, wie Paulus es beschreibt. Dieses Band führt mich einerseits zu Gott und andererseits zu meinem Nächsten. Der Weg zu Gott führt auch immer über den Menschen, hat ein weiser Mann einmal gesagt. Das zeigt die Wirklichkeit unserer Gemeinschaft, gerade auch in der Gemeinde. Sieh die Wichtigkeit dieser Gemeinschaft. Sie ist ein großer Schatz, den wir nicht aufs Spiel setzen sollten. Das göttliche Band der Liebe und des Friedens verbindet uns miteinander und das führt uns in all unserer Schwachheit gemeinsam zu Gott hin. Daran dürfen wir glauben und darauf dürfen wir bauen. Amen. denke, wir sollten jetzt eine Zeit der Stille haben, in der wir alles, was uns bewegt, vielleicht aus dieser Predigt heraus, aber natürlich auch alle anderen Dinge, in der Stille vor Gott bringen können.